Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Gruftforscher, das klingt nach quietschenden Türen, unheimlichen Grabkammern und dem Fluch der Mumie. Doch im Alltag sieht die Arbeit der Wissenschaftler ganz anders aus. Die Archäologen Andreas und Regina Ströbel beschäftigen sich zwar mit Särgen, Grabbeigaben und Skeletten, allerdings müssen sie ihre Funde vor allem katalogisieren und restaurieren. Michael Hollenbach hat die Gruftforscher für uns dabei in Hamburg begleitet.
Dass es unter dem Hamburger Michel noch eine Unterkirche gibt mit 268 Gruftkammern, dürfte den wenigsten der rund 1 Million Menschen, die jährlich das Hamburger Wahrzeichen besuchen, bekannt sein. Der Archäologe Andreas Ströbel steht neben einem der 52 Granitpfeiler, die das gedrungen wirkende Gruftgewölbe stützen. Mehrere Jahre hat er sich immer wieder in die Niederungen unter dem Michel begeben. Deckenlampen leuchten die Grabplatten auf dem Fußboden aus.
Ganz interessant ist hier im Michel, dass die Bestattungen in Beliebtheit und auch in Kosten unterschiedlich sind, je nachdem, wo sie liegen. Wir sind hier wirklich in einer ganz streng lutherischen Kirche, aber die Bestattungen unter dem Turm waren nicht so teuer wie die nahe am Altar. Eigentlich das katholische Prinzip, möglichst nah an den Heiligen, also an den Reliquien im Altar zu liegen. Aber wir haben das eben auch in dieser protestantischen Kirche hier sozusagen als Relikt übernommen.
Sanierungsarbeiten in der Krypta des Michels boten Andreas Ströbel die Möglichkeit, 61 Grabkammern wissenschaftlich zu untersuchen. Manche Särge waren auch nach 100 Jahren noch vollkommen intakt, andere in sich zusammengefallen. Dort konnten die Gruftforscher auch die Kleidung der Toten erkunden.
Das war Schlafkleidung. Also richtig, wie man sich's vorstellt, wie bei Wilhelm Busch, mit der Schlafmütze, mit dem langen Nachtgewand, mit Schlafhäubchen bei den Damen. Das entspricht dem lutherischen Bild vom Tod als Schlaf. Man schläft der Auferstehung entgegen, ganz friedlich. Und so sahen sie auch aus, die wenigen, die wir da sehen konnten. Friedlich, schlafend, für die Auferstehung bereit.
Mehr als 2000 Tote wurden zwischen 1762 und 1817 hier bestattet, in Erwartung der leiblichen Auferstehung. Auf vielen Grabplatten findet sich der vermeintliche Bibelspruch:
Mein Erlöser wird mich hernach aus der Erde aufwecken, und ich werde danach mit dieser meiner Haut umgeben werden und werde in meinem Fleisch Gott sehen.
Eine Falschübersetzung eines Bibelverses durch Martin Luther, betont Andreas Ströbel. Im Originaltext bei Hiob heißt es:
Nachdem diese meine Haut zerschlagen ist, werde ich ohne mein Fleisch Gott sehen.
Erst in den letzten Jahrzehnten sind wir geprägt durch die eher abstrakte Theologie der 50er, 60er Jahre. Aber unsere Eltern haben in den 60er Jahren im Glaubensbekenntnis doch gesprochen: Glaube an die Auferstehung des Fleisches und nicht an die Auferstehung der Toten, so wie wir das heute sagen.
Geradezu begeistert ist Andreas Ströbel von dem Belüftungssystem unter dem Hamburger Michel. In der Vorgängerkirche, die 1750 nach einem Blitzeinschlag abbrannte, lagen die Grabkammern noch direkt unter dem Kirchenboden und erzeugten eine unangenehme Geruchsbelästigung für die Gottesdienstbesucher.
Es gibt das schöne Beispiel dieser Redensart: stinkreich. Stinkreich sind die, die eben man geruchlich wahrnimmt in der Kirche, die sich diese Bestattungen leisten konnten. Die anderen hat man nicht gerochen, die lagen ja auf dem Kirchhof.
Wer hier unter dem Michel in einer der 4 Meter tiefen Grüfte versenkt wurde, dessen Sarg war zuvor bereits in einem sogenannten Leichenzug durch die Straßen gefahren worden.
Diese Leichenzüge waren immens. Gerade im Barock waren das inszenierte Schauspiele. Und manchmal haben die Leute dann Mitläufer gekauft. Also man konnte dann für ein geringes Geld tatsächlich an diesem Leichenzug teilnehmen, auch wenn man den Verstorbenen gar nicht kannte.
Denn je mehr Mitläufer, umso ehrenhafter der Abschied.
Diese Trauerzüge haben gerne nachts stattgefunden, weil man mit Fackeln natürlich dann ein ordentliches Brimborium veranstalten konnte. Man hat gezeigt, was man sich leisten konnte, bevor dann die reich verzierten Särge in diesen sehr, sehr gleichförmigen und einfachen Grabkammern verschwunden sind.
Vor 200 Jahren fand hier die letzte Beisetzung statt, nachdem Napoleon die Bestattung in Kirchen aus hygienischen Gründen untersagt hatte. Die Grabkammern in der Krypta des Michels sind schlicht gehalten, doch die reichen Metallbeschläge der Särge, die Draperie mit schwarzem Samt sowie die Epitaphe auf den Sandsteinplatten weisen darauf hin, wer hier begraben ist. ein typisches Merkmal für Grüfte.
Man zeigt, wer man gewesen ist, auch in seinen Sterbestätten. Es ist ein Memorialort. Ich verweise auf meine Vorfahren, die da eben womöglich auch schon liegen. Ich schaffe Erinnerungen für mich selbst in die Zukunft hinein.
Neben dem Statussymbol spielt bei Grüften noch ein anderer Aspekt eine wichtige Rolle, meint Andrea Ströbel.
Dann natürlich der familiäre Gedanke. Einer stirbt, ein Riss geht dann in die Familie hinein und der muss wieder geschlossen werden. In der Familiengruft liegen sie wie in einer Ahnengalerie, bloß dass das eben nicht Bilder sind, sondern die Verstorbenen selbst. Das heißt, die Familie hält in dieser Gruft tatsächlich zusammen.
Und Regina Ströbel, ebenfalls Gruftforscherin, ergänzt:
Das ist natürlich auch ein bisschen ein Zeichen der Macht. Die Familie ist hier schon gewesen über Jahrhunderte, das sieht man an der Gruft. Wir sind jetzt hier und wir werden auch noch die ganze Zeit in Zukunft da sein. Also es ist so eine Art Platzhirsch-Geschichte, nicht? Dass man sagt, wir manifestieren unsere Macht hier, auch mit unseren Toten.
Nicht weit entfernt von Michel liegt die katholische St. Josef-Kirche. Ganz in der Nähe der Reeperbahn.
Die Kirche befindet sich in einem moralisch labilen Bereich. Wir sind hier inmitten dieser ganzen Etablissements. Aber die Kirche tatsächlich ist, wie der Pastor immer sagt, der älteste Club hier.
Einst war hier in St. Josef die größte katholische Gruft Nordeuropas. Im 18. und 19. Jahrhundert fanden 268 Verstorbene hier ihre letzte Ruhestätte. Doch schwere Bombenschäden im Zweiten Weltkrieg zerstörten die Gruft weitgehend. Verbliebene Särge wurden nach Kriegsende im Winter verheizt, wertvolle Grabbeigaben geplündert. Die Gebeine und einige Textilien wurden in eine Kammer eingemauert und vergessen. Erst 2011 wurde die Gruftkammer zufällig entdeckt. Die Archäologen Andreas und Regina Ströbel haben dann alles geborgen, sortiert, restauriert und dokumentiert.
Alles, was den Tod berührt hat, wenn man es wieder berührt, dann ist die Angst gewesen, dass man selbst der Nächste ist. Deswegen findet man häufig in Gräbern, in Bestattungen Kämme, Rasiermesser, Scheren, auch Stecknadeln, mit denen man vielleicht Schleifen oder so angesteckt hat oder das Leichengewand zusammengesteckt hat. Auch das alles hat den Tod berührt und das möchte man im Leben nicht mehr haben.
Die Mumien waren aufgrund der Feuchte allesamt skelettiert. Die Gemeinde entschied, die Knochen in der umgebauten Gruft zu lassen, in einem Beinhaus. Bis ins 19. Jahrhundert war es in katholischen Gegenden oft üblich, Gebeine aus aufgelassenen Gräbern in sogenannten Ossarien zu sammeln.
Also wirklich nach ganz klassischer katholischer Manier, die Knochen hier aufzuschichten. Nun haben wir ein Regal hier gebaut, ein Holzregal, und da die verschiedenen Knochen, die Schädel, eingeschichtet.
Die Schädel und diverse Knochen, die man durch eine Glaswand betrachten kann, sind, je nach bisheriger Lagerung, ganz unterschiedlich gefärbt. Von Ocker über Brauntöne bis hin zu fast Schwarz.
Es wirkt dann durch die unterschiedliche Färbung so ein bisschen individuell. Und man ahnt eben so, was für unterschiedliche Menschen hier gelebt haben und dann eben auch gestorben sind. Das ist kein Schauerraum. Wir haben hier das Kruzifix am Boden. Wir haben hier das Johannes-Zitat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist ein sakraler Ort.
Die Kammer mit den Gebeinen ist eingebunden in einen Ausstellungsraum mit einigen restaurierten Grabbeigaben. Er dient zugleich als Andachtsraum. Und dennoch, die Schädel und Gebeine von mehr als 200 Leichen, ordentlich übereinander gestapelt in einem kleinen Raum, dürfte auf manchen Besucher schon etwas schaurig wirken. Die Intention ist aber eine andere, erklärt die Archäologin Regina Ströbel.
Die Würde dieser Menschen, die dort liegen, ist das Wichtigste, dass sie wieder so liegen, wie es eigentlich ursprünglich gedacht war und dass man es zwar besuchen kann, aber möglichst eben durch eine Glastür oder durch eine Trennung nur betrachten kann und nicht dazwischen herumläuft.
Sagt die Archäologin Regina Ströbel, die in Hamburg Grabkammern erforscht. Michael Hollenbach hat sie bei der Arbeit begleitet.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Schon wenn man den Begriff Tempelritter hört, jagen einem jede Menge Bilder durch den Kopf. Von Rittern, Kreuzzügen und dem Heiligen Gral, über Verteufelung und Verfolgung bis zu Verschwörungstheorien und Fanatikern. Mit dem Orden der armen Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels, so nannten sich die Templer, weil ihre erste Festung im Heiligen Land auf den Mauern des Salomonischen Tempels errichtet worden war, hat das jedoch wenig zu tun. Der britische Historiker Dan Jones, der seit seiner Jugend von den Templern fasziniert ist, hat zu ihrem 900. Geburtstag ein Buch geschrieben. Und auch ohne Verschwörungstheorien und ohne Hinweise auf geheimnisvolle Rituale oder legendäre Schätze ist es eine lesenswerte und kenntnisreiche Chronik geworden. Kirsten Serup-Billfeld hat sie für uns gelesen und Dan Jones getroffen.
Der Wind bläst in heftigen Stößen. Im Schein einer Fackel schichten die Henkersknechte Holz auf den schon übermannshohen Scheiterhaufen. Dort, gegenüber der Kathedrale Notre-Dame in Paris, stehen an diesem Märztag des Jahres 1314 der Großmeister des Templerordens, Jacques de Molay, und der Großpräzeptor der Normandie, Geoffroy de Charnay, nebeneinander an Pfähle gebunden, die Gesichter zur königlichen Loge gewandt. König Philipp hebt die Hand. Der Henker hält eine lodernde Fackel an den Holzstoß. Bald hüllt dichter Rauch die beiden Verurteilten ein. Und dann plötzlich dringt die noch immer mächtige Stimme des Großmeisters durch den Feuervorhang.
Papst Clemens, König Philipp, verflucht sollt ihr sein. Noch ehe ein Jahr vergeht, fordere ich euch vor Gottes Gericht, damit ihr dort eure gerechte Strafe empfangt.
Nachdem die Flammen seinen letzten Schrei erstickt haben, stürzt Jacques de Molay in die Glut. Bald ragt nur noch seine völlig verkohlte Hand dort hervor. 33 Tage nach diesem grausamen Schauspiel stirbt im fernen Rom Papst Clemens V. Und 8 Monate später erleidet der französische König Philipp der Schöne einen tödlichen Jagdunfall. Der Fluch aus den Flammen, den der Großmeister des Tempelritterordens ausgestoßen hat, ist in Erfüllung gegangen. Das Drama ist vorbei. Es beginnt die Legende. Und die Faszination, die die Templer bis heute ausüben. Auf Chronisten, Literaten, Forscher, Filmproduzenten, Verschwörungstheoretiker, Historiker. Szenenwechsel, London. Eine Buchhandlung am Piccadilly Circus. Dort berichtet der britische Historiker Dan Jones über seine ganz eigene Tempelritterfaszination.
If you know your ghost stories, then you'll heard of M.R. James.
Wenn Sie mit Geistergeschichten vertraut sind, dann haben Sie sicher schon von M.R. James gehört, einem brillanten Historiker und Mediävisten, der ganz besonders unheimliche und angsteinflößende Geistergeschichten geschrieben hat. Ich habe sie immer in der Weihnachtszeit gelesen und eine dieser Geschichten hieß »Pfeif nach mir, mein Junge, und ich komme zu dir«.
Es geht darin um einen eigenbrötlerischen Feriengast, der sich an der windgepeitschten englischen Ostküste auf eine einsame Wanderung macht. Er landet auf einem alten Tempelritterfriedhof mit geheimnisvollen Inschriften auf zerfallenen Grabsteinen. Und dann, ja natürlich, dann nimmt das Grauen seinen Lauf. Diese Geschichte, von der BBC verfilmt, lässt den damals 10-jährigen Dan Jones in den 1990er Jahren nicht mehr los. Die Tempelritter, der geheimnisumwitterte, rätselhafteste Orden der Christenheit. 2 Jahrhunderte lang waren sie die heimlichen Herrscher des Abend- und des Morgenlandes. Ihr Mut war legendär, ihr Reichtum unermesslich. Sie erfreuten sich bester Kontakte zu Königen und Päpsten, bis sie alle an einem Tag der Vernichtung preisgegeben und Opfer des größten Justizmordes des Mittelalters wurden. Dan Jones behält seine Templerleidenschaft bei, studiert mittelalterliche Geschichte an der Universität Cambridge und schreibt das Buch »Die Templer – Aufstieg und Untergang von Gottes heiligen Kriegern«. Legenden strickt er nicht weiter. Stattdessen erzählt er in guter alter angelsächsischer Historikertradition einfach die Geschichte. Flüssig, anschaulich, informativ.
Im Mittelalter gab es jede Menge militärische Orden. Die Deutschordensritter, die Johanniter, die Malteser, die livländischen Schwertbrüder, also Dutzende. Aber es sind die Templer, die bis heute die Fantasie der Menschen beschäftigen.
Kein Wunder, denn die Tempelritter sind die adligen Schwertträger Jesu. Sie verbinden das weltliche Leben mit den geistigen Ansprüchen ihrer Zeit, die ritterlichen Ideale der Krieger mit der spirituellen Kraft der Mönche. Jones schreibt,
diese Kombination ist eine Revolution. Beten und kämpfen. Die Verbreitung des Christentums mit Waffengewalt voranbringen.
Den Hintergrund für das Wirken der Templer bilden die Kreuzzüge. nachdem der erste Kreuzzug 1099 mit der Eroberung Jerusalems durch das christliche Kreuzfahrerheer geendet hat, sucht eine kleine Schar versprengter Ritter 1119 im Heiligen Land nach neuen Aufgaben. Sie gründen die arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem. Ihre Ordensregel entwirft die höchste geistige Autorität ihrer Zeit, der später heilig gesprochene Bernhard von Clairvaux. Ihr Wappenspruch lautet:
Non nobis Domine, Domine.
Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre.
Ihren Weg zu Gott suchen sie nicht in der friedlichen Abgeschiedenheit eines Klosters, sondern auf dem Schlachtfeld und bei der Sicherung der Pilgerwege.
Sie waren ausgebildete Ritter, die eine Bruderschaft gegründet und die Gelübde von Armut, Keuschheit und Gehorsam abgelegt hatten. Aber ihre eigentliche Aufgabe war es, auf den gefährlichen Wegen an den heiligen Städten in Jerusalem, wo Jesus gelebt hatte und gestorben war, die Pilger zu schützen.
Und zwar durchaus mit Waffengewalt. Das rote Kreuz auf ihrem Gewand symbolisiert das Blut, das Christus für die Menschen vergossen hat und dass sie selbst im Dienst des Herrn zu vergießen bereit sind. Um den offenkundigen Widerspruch zwischen christlicher Friedensbotschaft und militärischer Streitmacht zu überbrücken, kann sich die neu gegründete Ritterschaft auf Bernhard von Clairvaux beziehen. In seiner Mahnrede an die Tempelritter betont Bernhard den grundlegenden Unterschied zwischen Mord, also der Sünde des Tötens, und der notwendigen Vernichtung des Bösen. Ausgerüstet mit dieser scharfsinnigen theologischen Unterscheidung übernehmen die Tempelritter nun die Aufgabe, nicht nur die Pilger zu schützen, sondern das heilige Land zu verteidigen.
They became what amounted to an elite military organization.
So werden die neuartigen Kriegermönche zu einer militärischen Eliteeinheit, die durch Schenkungen, Lösegelder und Tributzahlungen bald sehr reich wird. Die arme Ritterschaft Christi wird zu einem internationalen Bankenimperium, das Könige und Kaufleute in Orient und Okzident in Abhängigkeit halten kann. Aus den Männern des Glaubens und des Schwertes werden Bankiers, Finanzfachleute, Investoren. Das weckt Begehrlichkeiten, erzeugt Neid und Missgunst. Und so beginnt die Zeit der Verfolgung. Gerüchte und Verleumdungen machen die Runde. Es gibt kaum eine Verfehlung, die den Templern nicht vorgeworfen wird. Schwarze Magie, Unzucht, Satanismus, Ketzerei. Auf das Kreuz sollen sie bei ihren geheimnisvollen Eintrittsritualen gespuckt haben. Und teilen sich auf ihrem Siegel nicht zwei Ritter ein Pferd? Die Diffamierungen nehmen an Bösartigkeit zu. Dazu kommen die militärischen Niederlagen der Christen im Heiligen Land. Nachdem die letzten christlichen Bastionen Jerusalem und die Templerhochburg Akkon 1291 an die Muslime gefallen sind, ziehen sich die Tempelritter nach Zypern zurück, errichten dort ihren Hauptsitz und verwalten ihre Komtureien, die sich über ganz Europa erstrecken. Das Ende des Templerordens besiegelt König Philipp der Schöne von Frankreich am Freitag, dem 13. Oktober 1307. Handstreichartig lässt er alle rund 1000 französischen Ordensniederlassungen durchsuchen, Ländereien und Burgen beschlagnahmen, Ordensangehörige verhaften und einkerkern, unter ihnen auch den Großmeister Jacques de Molay. Die Motive für diese Aktion sind bis heute unerforscht. Geldgier, Eifersucht auf die faszinierende Aura der Ritter, ein Angriff auf die Macht der Kirche und des Papsttums. Wir wissen es nicht. Dennoch werde, so schreibt Jones, die Legende der Templer weiterleben, inspirieren, unterhalten und faszinieren.
Das ist vielleicht ihr wirkliches Vermächtnis.
Kistensirup Billfeld über Die Templer, Aufstieg und Untergang von Gottes heiligen Kriegern von Dan Jones. Das Buch ist im CH Beck Verlag erschienen, hat 508 Seiten und kostet als Hardcover 28 Euro, als E-Book 22,99 Euro. Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. Das sind die sieben Hauptcharaktereigenschaften, aus denen nach der Lehre der katholischen Kirche Sünden entstehen. Umgangssprachlich werden sie auch die sieben Todsünden genannt und im Laufe der Geschichte sind sie oft von Malern oder Filmemachern in Bilder umgesetzt worden. Die Musik war da etwas zurückhaltender. Das haben die letzten Tage alter Musik in Herne gezeigt, die unter dem Motto standen: Todsünden, Laster und Moral im Spiegel der Musik vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Maria Riederer hat für Deutschlandfunk Kultur zugehört.
Tag der Rache, Tag der Sünden. Wird das Weltall sich entzünden, wie Sibyl und David künden?
Sobald der Mensch sich als Zorniger gebiert, ist er in Todsünde gefallen. Und diese Dialektik zwischen dem Zorn Gottes und dem Zorn des Menschen, wie er sich am deutlichsten eigentlich in dem Dies Irae Gesang ausdrückt, das war unser Thema, das wir hier beleuchten wollen.
Welch ein Graus wird sein und Zagen, wenn der Richter kommt, mit Fragen streng zu prüfen alle Klagen.
Richard Lorber ist künstlerischer Leiter der Tage alter Musik in Herne. An den Anfang der Musiktage setzte er den Zorn, die aggressivste der sieben Todsünden. Der Zorn Gottes wird als Dies Irae in der Totenmesse besungen oder auch im 110. Psalm.
Er hält Gericht unter den Völkern, er häuft die Toten, die Häupter zerschmettert er weithin auf der Erde.
Das Interessante am Zorn ist hier, dass der Zorn Gottes den Zorn der Menschen geißelt. Also der Zorn steht nur Gott zu.
Die anderen sechs Todsünden dagegen, Hochmut und Habgier, Neid und Wollust, Völlerei und Trägheit, sind Zeichen rein menschlicher Schwäche und vielleicht gerade deshalb so attraktiv für die Künste.
Es gibt viele Meisterwerke in der bildenden Kunst, auch im Film und in der Literatur. Das bekannteste Bild ist von Hieronymus Bosch. Aber in der Musik gibt es überraschend wenig. Es gibt ein Ballett mit Musik von Kurt Weill. Es gibt eine große symphonische Dichtung aus dieser Zeit, aber darüber hinaus nicht. Da muss man schon etwas tiefer bohren. Und das war relativ anspruchsvoll.
Das Bohren hat sich gelohnt. In der alten Musik ist einiges zu finden. Von Drogen und sei es nur der Kaffee aus Bachs berühmter Kantate, aber auch vom Fressen, Saufen und Faulenzen wird hier gespielt und gesungen, vom Machtmissbrauch, von Künstlerneid, von Gier und Geiz. Interessant wird die Auswahl der Stücke vor allem dann, wenn sie Bezüge zur Gegenwart herstellt.
Es geht nicht um die kleinen No-Gos in der Alltagswelt. Dann muss man da erstmal passende Begriffe finden. Für unsere Zeit bei Völlerei würde ich vielleicht eher sagen Sucht. Sucht ist ein Thema, was die ganze Gesellschaft bewegt. Oder wenn man sagen würde Faulheit, dann würde man das vielleicht heute eher übersetzen mit Egalhaltung.
Die sogenannten Lazzari, singende Banden aus der neapolitanischen Unterschicht, legten dagegen großen Eifer an den Tag, indem sie in freiwilliger Armut durch die Straßen zogen und ihrer politischen Wut musikalischen Ausdruck verliehen. Nach Faulheit roch das nur von außen, das erkannte schon Johann Wolfgang von Goethe.
Ich vermutete sehr bald, nach einiger erlangter Kenntnis des südlichen Zustandes, dass dies wohl eine nordische Ansicht sein möchte, wo man jeden für einen Müßiggänger hält, der sich nicht den ganzen Tag ängstlich abmüht.
Die Carmina Burana, eine Textsammlung, die nicht nur von Karl Orff, sondern seit dem 13. Jahrhundert in verschiedenen Versionen vertont worden ist, wurde von Vaganten vorgetragen. Norbert Rodenkirchen ist Flötist und Leiter des Ensembles Candens Lilium, das in Herne Auszüge aus den Carmina Burana zum Thema Geiz und Korruption vorgetragen hat.
Es gibt natürlich einen sehr starken Anteil von Liedern, die sich mit der Korruption vor allem im Klerus beschäftigen. Wir wissen nicht ganz genau, wer diese Leute waren, aber es waren höchstwahrscheinlich sehr gebildete Abgänger von den Bischofsschulen Europas, von den Kathedralschulen. Das heißt, es gab sehr viele arbeitslose Kleriker, die durch die Lande zogen, die natürlich dann ein ironisches Spiel dort machten, wo sie auftraten. Das ist durchaus vergleichbar mit bestimmten subkulturellen Strömungen in der Rockmusik oder Popmusik seit den 60er Jahren. Die ganzen Stellungnahmen gegen den Vietnamkrieg, auch natürlich in jüngerer Zeit hier gegen, also Occupy Wall Street, wo es also auch in der Musik ganz konkret, wo Gier und Geiz und natürlich auch der Krieg selber, der hängt ja damit zusammen, angeklagt wird und diejenigen, die sich dagegen beklagen, werden dadurch zusammengeschweißt.
Richard Lorber sieht den stärksten Bezug zur Gegenwart in der Todsünde Superbia, Hochmut und Stolz.
Da denkt man natürlich an die Autokraten und die Populisten unserer Zeit. Wenn man dann aber jetzt versucht, ein musikalisches Programm zu finden, da sind wir dann auf Heinrich VIII. Gekommen, der übrigens nicht nur ein Frauenmörder war, sondern der auch ein sehr kultivierter Mensch war, der selbst komponierte, dem man heute auch Superbia, übersteigerten Machtwillen nachsagt. Wir haben Musik aus seinem Umkreis hineingenommen und die eben seinen Herrscherstatus und auch seine Rolle als Religionsgründer, hätte ich jetzt fast gesagt, nämlich der anglikanischen Kirche, beleuchten und gleichzeitig diesen Widerspruch zwischen Machtanspruch und kultureller Emphase, die er ihm durchaus auch gegeben ist, ansprechen.
Über mehrere Tage hat das Festival in Herne Sünde für Sünde musikalisch und dramaturgisch durchleuchtet. Wie gut, dass wenigstens der Kunstgenuss, auch wenn er maßlos wird, nicht zu den Lastern der Menschheit gehört.
Das haben bestimmt auch die Besucher der Tage alter Musik zu schätzen gewusst. In Herne standen diesmal die Todsünden im Spiegel der Musik vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert im Mittelpunkt. Im Sommer werden die Stücke dann auf CD rauskommen. Unsere Sendung oder einzelne Themen können Sie wie immer unter dem Stichwort Religionen auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de nachhören oder nachlesen.